Hi und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Balholm, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von Jacobin Weekly. Letztes Wochenende war Europawahl und das Ergebnis für unsere Seite zumindest war, sagen wir, ernüchternd. In fast allen europäischen Ländern haben rechte bis hin zu rechtsextreme Parteien an Zuspruch gewonnen, so dass in dem neuen Europaparlament, das Mitte Juli zum ersten Mal tagt, fast ein Fünftel aller Sitze den beiden rechtsextremen Fraktionen gehören werden. Nun kann das Europaparlament, Gott sei Dank vielleicht, keine wirklichen Gesetze einbringen oder verabschieden. Und die Chancen stehen ziemlich gut, dass Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin bleiben wird. Das heißt, unmittelbar verändert sich politisch gar nicht so viel. Aber symbolisch jedenfalls zeigt das Ergebnis, in welche Richtung der politische Wind gerade weht in Europa. In Deutschland drückte sich diese Rechtsverschiebung aus in dem Ergebnis für die AfD, eine rechte Partei, die anders als die meisten ihrer europäischen Schwesterparteien eher in Richtung weiter rechts entwickelt seit ihrer Gründung, statt sich so langsam in die Mitte zu verorten. Für diese Orientierung stand auch der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah, dessen Wahlkampf der Partei ein Ergebnis von 15,9% bescherte. Zwar eine relative Enttäuschung gemessen an die Umfragewerten der letzten Monaten, aber immerhin das beste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl für die Partei in ihrer Geschichte. Krall hat aber auch eine Reihe von Skandalen ausgelöst in den letzten Wochen und Monaten und sorgte für erhebliche Spannungen mit den europäischen Rechtsparteien, die letztendlich die AfD aus der ID-Fraktion ausgeschlossen haben vor wenigen Wochen. Krahls Auftreten hat auch für größere Konflikte innerhalb der Partei gesorgt und gerade laufen wieder eine Reihe von Flügelkämpfen um die Orientierung der Partei für die kommenden Landtagswahlen. Doch egal wie diese Flügelkämpfe ausgehen, die Chancen stehen sehr gut, dass die AfD im Herbst stärkste Kraft bei den Landtagswahlen werden kann. Über das Wahlergebnis der AfD und ihr potenzieller Weg zur Macht sprechen wir gleich mit dem Journalisten Sebastian Friedrich, der regelmäßig zu Entwicklungen in der AfD publiziert und jüngst erst heute einen Text bei Jacobin zum Thema veröffentlicht hat. Doch zuerst habe ich eine Bitte. Die gleiche Bitte wie jede Woche. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du gerne Texte von Jacobin liest, dann bitte denk darüber nach, ob du nicht auch ein Abo von unserer Printausgabe abschließen kannst. Die 45 Euro, die dir 4 Exemplare pro Jahr nach Hause verschickt, garantieren, helfen uns, unsere finanzielle Sicherheit zu gewährleisten und damit die Basis zu schaffen für alle andere Inhalte, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Tausende von euch haben dies schon getan und wir hoffen sehr, dass tausende weitere von euch das tun werden, damit wir noch viele Jahre solche Inhalte produzieren können. Gleich geht's weiter mit Sebastian. Okay. Hallo Sebastian und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly und danke, dass du heute früh dir die Zeit genommen hast.
Hi Lauren, ja danke, freue mich, dass wir ins Gespräch kommen und uns ein bisschen über die Rechten unterhalten.
Ja, ist doch ein schönes Thema. Eigentlich wollen wir heute über die AfD sprechen, über das Wahlergebnis der AfD und auch die Implikationen davon für die Zukunft der deutschen Rechten. Ich würde aber gern anfangen, indem wir einen Schritt zurücknehmen. Sonntag war ja Europawahl. Nicht allen, aber in den meisten europäischen Ländern haben rechte und rechtsextreme Parteien sehr starke Ergebnisse erzielt. Mich würde zuerst so deine Lageeinschätzung interessieren, wie die Europawahl für die Rechten ausging und was das jetzt bedeutet für die nächsten 5 Jahre europäische Politik. Und auch deutsche Politik.
Ja, also ja, die rechten, rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parteien, ist ja manchmal schwer, die begrifflich genau auf einen Punkt zu bringen, die haben schon im europaweiten Vergleich zugelegt. Das sieht man ja daran, dass die EKR-Fraktion und die ID-Fraktion jetzt einfach mehr Sitze haben, als sie vorher hatten. Aber gemessen an den Umfragen hätte es auch noch aus linker Perspektive schlimmer kommen können, weil sie konnten zwar zulegen, aber so diese liberale Mitte ist doch weiterhin relativ stark. Ja, und auch linke Kräfte haben jetzt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie man teilweise mal befürchtet hat. Also so ein europaweiter Rechtsruck, wie er auch befürchtet wurde, den kann ich eigentlich da nicht erkennen. Eher so eine weitere allmähliche, langsamere Rechtsentwicklung.
Trotzdem haben wir jetzt, wenn wir auf Frankreich vor allem blicken, aber schon seit längerer Zeit jetzt in Italien, Regierungen angeführt von rechtsradikalen Parteien oder strammrechten Parteien, wie auch immer man das begrifflich erfassen soll. Mhm. Also schon auf der nationalstaatlichen Ebene durchaus, denke ich, eine schleichende Verschiebung in diese Richtung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Verschiebung, aber auch Umgruppierung. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal an Italien denken, Fratelli d'Italia hat ja stark gewonnen, hat ja da wirklich sehr viele Sitze geholt. Die haben aber fast den Anteil der Sitze geholt, den Lega verloren hat. Also da gibt es sozusagen eine Umgruppierung innerhalb des rechten Spektrums. Aber klar, Rassemblement National, stärkste Kraft jetzt in Frankreich, 30%, doppelt so stark wie noch Macrons Regierungspartei. Also da gibt es dann klare Entwicklung in die Richtung. Und man sieht schon, und du hast es auch gerade schon angedeutet, im Gegensatz zu vor 10, 15 Jahren, wo rechtsradikale, rechtsaußen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Parteien nur mal punktuell an der Regierung beteiligt waren, gibt es jetzt schon eine Entwicklung dahin, dass nicht nur die Regierung angeführt wird von einer rechten, rechtsradikalen Partei wie Meloni in Italien, sondern dass immer mehr eben auch an der Regierung sich beteiligen oder wie in Frankreich Marine Le Pen 2027, muss man sagen, gar keine schlechten Chancen hat, da vielleicht sogar Präsidentin zu werden.
Ja, also jedenfalls eine, wie man es so schön heißt, eine, also die Brandmauer bröckelt sozusagen und eine schleichende Normalisierung von ehemaligen, oft ehemaligen rechtsextremen Parteien, aber Parteien, die durchaus dem strammen rechten Lager zuzuordnen sind.
Auf jeden Fall, also so diese Brandmauerdiskussion in Deutschland, die wir erkennen, da würde ich sagen, ist die Brandmauer noch fast am stabilsten, also zwischen CDU und AfD, wenn wir das jetzt mal europaweit vergleichen, wurde ja auch viel diskutiert die letzten Wochen, Ursula von der Leyen und die Zusammenarbeit und mögliche Zusammenarbeit oder sich zumindest das Offenhalten für Verhandlungen mit Meloni. Und da wird ja dann schon formuliert auch von deutscher Christdemokratie, dass Meloni sozusagen der rechte Rand des Möglichen ist. Nun gibt es da jetzt viele Umgruppierungen und auch Verhandlungen gerade innerhalb des rechten Lagers. Also möglicherweise kommen doch tatsächlich Meloni zusammen mit Orban und Le Pen. Dann ist die Frage, ob das dann auch noch innerhalb des sozusagen akzeptablen Spektrums ist. Also wir sehen da schon eine sehr, sehr starke Verschiebung, die aber natürlich auch inhaltliche Gründe hat und auch strategische Gründe. Also da ist sehr, sehr, sehr viel in Bewegung, jetzt aktuell in dieser Woche, aber auch schon in den Wochen davor.
Ja, lass uns da an dem Punkt auf die AfD schauen, weil die AfD, das hast du in deinem Text, der heute bei Jacobin erschienen ist, auch angedeutet, die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten inzwischen vielleicht kurz vor dem Ausschluss stehenden Spitzenkandidaten Maximilian Krahl, hat da in den letzten Monaten und Jahren einen anderen Weg eingeschlagen. Während die meisten europäischen rechtsextremen Parteien sich Richtung Mitte verschieben, es gibt eine zunehmende Akzeptanz der EU und sogar in manchen Parteien eine gewisse Identifikation mit einer rechten Version sozusagen der EU oder einer rechteren Version der EU, während die AfD eigentlich seit ihrer Gründung immer weiter nach rechts gegangen ist. Mit Abstrichen aber erlebt eine durchgängige Radikalisierung in genau die andere Richtung. Eine Richtung, wofür Maximilian Krahl ja eigentlich auch stand. Und die Skandale um ihn herum deuten darauf hin, also mit seiner Aussage zu SS-Offizierin etc. pp. Jetzt war das Abschneiden aber der AfD nicht so gut, wie zwischenzeitlich befürchtet. Du hast da eine Reihe von Gründen genannt in deinem Text. Kannst du da vielleicht nochmal rekapitulieren, wie du dir das erklärst?
Also du hast ja gerade schon angedeutet, die AfD ist entgegen dem Trend in Europa eine Partei, die eher sich nochmal stärker nach rechts entwickelt hat. Dieser Verlauf der letzten 11 Jahre, der ist nicht ganz linear, also es gibt keine ständige immer Rechtsverschiebung, aber wenn man die AfD jetzt vergleicht mit der AfD vor 10 Jahren, ist sie klar rechts davon positioniert und auch im Vergleich zur AfD vor 5 Jahren gibt es nochmal eine Rechtsverschiebung. Also im Gesamten gesehen würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Interessanterweise sind ja die meisten anderen europäischen Parteien, du hast es angedeutet, bei der EU-Frage, aber auch bei der Frage der Bestbindung, sich eher dabei leicht an der Mitte anzupassen, zu mäßigen. Das führte dann dazu, dass letztes Jahr der Maximilian Krahl in seinen ganzen Bewerbungsreden für Spitzenkandidatur, die er dann auch geholt hat, immer wieder davon gesprochen hat, dass die AfD die spannendste Rechtspartei in Europa sei. Diese spannendste Rechtspartei in Europa ist sie, weil sie eben diese Rechtspositionierung hat und weiterhin nach rechts sich bewegt, aber trotzdem in den Umfragen weiter nach oben geht. Und sie standen ja in der Tat noch vor einem halben Jahr bei 22-23%. Und gemessen daran sind die 15,9%, die sie jetzt geholt haben, ja, tatsächlich enttäuschend. Dennoch ist das Wahlergebnis für die AfD positiv, muss man sagen. Also es ist das erfolgreichste Wahlergebnis bei einer bundesweiten Wahl, das die AfD bisher geholt hat. Also bei Bundestagswahlen kam sie nie über diese 15,9% und auch bei den bisherigen Europawahlen nicht. Also man muss das alles in Relation sehen. Gemessen von vor 3-4 Jahren ist es ein großer Erfolg. Gemessen vor einem halben Jahr ist es eben kein so großer Erfolg. Und wenn wir das mal zur Grundlage nehmen, was ist passiert in den letzten halben Jahr, gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die zumindest der AfD nicht gerade geholfen haben in den Umfragen und die auch mit zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Klar, die Korrektivrecherchen, die ja Anfang Januar kamen, werden sicherlich einen negativen Einfluss gehabt haben. Vielleicht nicht bei der Stammwählerschaft der AfD, aber doch bei den 10, 11, 12 Prozentpunkten, die in den letzten 2 Jahren hinzugekommen sind. Mhm. Also die AfD stand bis Mitte 2022 eigentlich Jahre bei ungefähr 10 Prozentpunkten in Umfragen. Und seitdem ging es dann in verschiedenen Schritten bergauf auf diese bis zu 22-23%. Deswegen, ich gehe davon aus, und das gehen auch die meisten Beobachter davon aus, diese 10%, die sie vor Sommer 2022 angesprochen haben, das ist die Stammwählerschaft und alles darüber hinaus, das ist dann schon, also irgendwie muss man wahrscheinlich rechtsoffen sein, um die AfD zu wählen, mhm. aber das ist jetzt kein harter Kern der Wähler. Dieser harte Kern hat sich sicher eben auch durch, oder ein Teil davon vielleicht, durch die Korrektivrecherchen, durch die mediale Auseinandersetzung damit, vielleicht auch durch die Demonstrationen zumindest sich vielleicht kritischer mit der AfD auseinandersetzen lassen.
Ja, da habe ich zum Beispiel gefragt, also als die großen Demos gegen rechts und gegen die AfD losgingen im Frühjahr oder im Winter, da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht nicht sogar das Gegenteilige bewirken könnte, insofern, dass die AfD von vielen als eine Art Systemopposition oder antisystemische Opposition als Protestwahl angesehen wird und allein quasi der Blick, dass in jeder Großstadt 10 oder 100.000 Menschen gegen die Partei protestieren, dass es vielleicht diese Haltung und ihre Wählerschaft bestärken könnte, weil man dann so eine klare Opposition oder Kontrast zwischen AfD und allem anderen bekommt. Aber du würdest argumentieren, dass diese Demos tatsächlich dann etwas bewirkt haben.
Ja, also nicht zwingend unmittelbar. Also man muss da verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Also ich denke, zum einen diese wirklich massenhaften Demos, es sind ja, irgendwelche Leute haben es ja zusammengezählt, waren da doch mehrere Millionen, die da auf diesen also bis zu 1.000 Demonstrationen oder sowas dann anwesend waren. Das ist schon eine Masse, mit der sich auch eine Partei, die ja von sich selbst sagt, dass sie so das wahre Volksinteresse vertritt und den wahren Volkswillen vertritt, glaube ich, schon in Konflikt kommt. Und wenn man es jetzt mal ganz konkret vor Ort sieht, also in irgendeiner kleinen Stadt, wo ja auch überall diese Demonstrationen stattfanden, führt ja auch so eine Demonstration oder so eine Mobilisierung zu einer politischen Auseinandersetzung im Alltag. Also irgendjemand kennt irgendjemand, der zur Demo geht, dann wird sich darüber unterhalten, was, du gehst dahin, ah ja, ich habe die jetzt eigentlich, finde die gerade ganz gut, die AfD, ach so, du gehst zur Demo. Also es gibt eine Politisierung, auch eine Politisierung, um sich kritisch mit der AfD auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das eben ein mittelbarer Aspekt sein könnte, der zumindest einen Teil dazu beigetragen hat. Schwerwiegender würde ich aber sagen, und negativ für die AfD hat sich ausgewirkt, dass diese Demonstration, auch das mediale Feuer, in dem sie dann standen, oder der Gegenwind, den sie dann auch erfahren haben, dass der auch parteiintern zu einer gewissen Nervosität geführt hat. Mhm. Also die AfD ist immer noch eine relativ rechtspluralistische Partei, in der unterschiedliche Strömungen, ideologische Strömungen und auch unterschiedliche Traditionen zusammenkommen. Also neben der völkisch-nationalistischen Strömung gibt es auch weiterhin so einen ordoliberalen bis libertären, rechtslibertären Strang und es gibt auch weiterhin so Reste von so einem nationalkonservativen Strang. Und diesen Sammlungscharakter, den die AfD seit Beginn hat, mit unterschiedlichen Ausprägung der Strömungen, den hat sie immer noch und der hat natürlich weiterhin, so wie in jeder Sammlungspartei, ein gewisses Sprengpotenzial, das dann innere Widersprüche, inhaltliche Widersprüche, aber auch personelle Machtkämpfe dann wieder ausbrechen. Und das sehen wir schon, dass das seit Januar wieder stark zugenommen hat. In den anderthalb Jahren zuvor, als die AfD von Umfrage hoch zu Umfrage hoch sich entwickelt hat, wurden die Macht- und Richtungskämpfe sehr diszipliniert hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Es drang wenig, ein bisschen was, aber eher wenig nach außen. Und wir sehen, seit Januar ist das, ja, gab es eine zunehmende Nervosität und eben auch zunehmende innere Spannungen. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass dieser Europawahlkampf mit den ganzen Skandalen, aber auch mit der fragwürdigen und auch teilweise widersprüchlichen Auseinandersetzung seitens des Bundesvorstands mit den Skandalen, hat sicherlich zu einer auch Nervosität innerhalb des Wahlkampfs beigetragen. Und das hat das Wahlergebnis sicherlich nicht positiv beeinflusst. Das meine ich mit einem mittelbaren Einfluss der Demonstration, auch wenn ich nicht glaube, dass es jetzt einen automatischen Schwenk gab bei irgendwie einer ganzen Reihe von Wählern. Ach, jetzt gehen Leute auf die Straße, jetzt möchte ich die AfD doch nicht mehr wählen. Sondern alles das, was dadurch in Gang gesetzt wurde, hat die AfD negativ beeinflusst. Mhm.
Kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen über KRA selbst? Also du hattest vorhin das Wort oder den Begriff rechtspluralistische Partei in den Mund genommen. Und da würde mich interessieren, wie KRA eigentlich in diesen Lagern zuzuordnen ist. Weil der ist ja selber erst seit 8 Jahren bei der AfD. Davor war er gut 10-15 Jahre lang oder 10 Jahre lang aktives Mitglied der CDU, ist auch zweimal darin gescheitert, als CDU-Kandidat in Dresden aufgestellt zu werden und gehört jetzt mehr oder weniger zu der offenen volksnationalistischen Teil der AfD. Also wie entsteht eine solche Person und was für eine Rolle spielt er da in der AfD? Oder hat er gespielt, bevor er sein Auftrittsverbot bekommen hat?
Genau, wir werden ja bestimmt vielleicht noch darüber sprechen, wie es vielleicht mit ihm weitergeht. Aber er ist in der Tat eine Figur und auch eine Person, die in der AfD selten ist. Also er verfügt über ein gewisses Charisma, was jetzt nicht, glaube ich, bei allen als großes, sympathisches Charisma oder so den Eindruck macht. Aber er hat ein Charisma, hat auch eine gewisse Form von Selbstironie, die nicht ganz zufällig, glaube ich, auch an Donald Trump erinnert. Und es gibt immer wieder und immer mehr Assoziationen, die Maximilian KRA mit Donald Trump vergleichen. Und ich glaube, das würde ihm auch gefallen, diese Assoziation zu erwecken, denke ich. Und er ist in der Tat ideologisch, scheint es da eine gewisse Flexibilität zu geben. Also er war in der CDU, du hast es gesagt, er wollte da auch für die CDU in den Bundestag, hat das nicht geklappt, war schon auch in der CDU eher ein Vertreter der rechten Seite. Also der war da jetzt kein liberaler Vertreter oder sowas, sondern stand auch als für die Dresdner CDU, die auch sich eher innerhalb der CDU-Welt rechts positioniert, war da schon so ein klassischer Vertreter so dieses eher rechten, rechtskonservativen Bürgertums innerhalb der CDU. Er hat sich dann 2016 aus der CDU verabschiedet. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, warum das der Fall ist. Die einen sagen, die eher aus den CDU-Kreisen kommen, ja, er hatte dann gesehen, dass er keine Chance mehr hat, Direktkandidat für 2017 zu werden. Er sagt, dass 2015 Merkel, Flüchtlingskrise und so weiter wesentlich dazu beigetragen hat. Wie auch immer, vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden, hat es dann doch dazu geführt, dass er sehr schnell in die AfD gegangen ist und dort sehr schnell sich sehr rechts positioniert hat. Eigentlich könnte man ja denken, okay, als rechter CDUler orientiert man sich dann vielleicht bei den Flügeln, die sich eher gemäßigter geben, die auch eher vielleicht aus einer CDU-Geschichte kommen, sondern er hat sich sehr schnell sehr weit rechts positioniert und da könnte man auch unterschiedliche Interpretationen heranziehen, warum das der Fall ist. Ich denke, er hat schon auch ein Gespür dafür, aus welcher Richtung gerade eine Dynamik kommt und bei welcher Strömung oder in welche Richtung man gerade vielleicht erfolgreicher sein könnte als bei anderen. Und 2016, 17 war schon auch eine Zeit, in der klar war und auch ersichtlich wurde, dass so ein Flügel um Björn Höcke, dass der sich damals ja noch der Flügel genannt hat, dass da schon eine gewisse Dynamik von ausgeht. Man hat sich relativ früh auf dieser Seite positioniert, also auf der Seite derjenigen, die die AfD als eine rechte, Rechtsaußen-Bewegungspartei sehen wollen. Und der hat ja dann auch ein Buch geschrieben, das kam letztes Jahr raus, Politik von Rechts, ein grundsätzlicher programmatischer Abriss seiner politischen Vorstellung, erschien im Antaios Verlag in Schnellroda von Kubitschek. Und da geht er schon auch mit einem Biologismus und einem genetischen Auseinandersetzung rein, die doch weit rechts auch innerhalb sozusagen der Rechtsaußenwelt der AfD stehen. Also er ist mittlerweile, muss man schon sagen, klar ein Vertreter, der eher, mit dem Historiker Helmut Kellersohn bezeichnen würde, eines völkischen Nationalismus.
Und würdest du sagen, dass seine Nominierung auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei widerspiegelt?
Also er wurde ja mit, ich glaube, ungefähr gut zwei Dritteln der Stimmen gewählt zum Spitzenkandidat. Das war eigentlich damals, fand ich, eher überraschend, dass es doch so ein starkes Ergebnis war. Es war im Vorhinein des Parteitags nicht klar, ob er einen starken Gegenkandidaten bekommt aus dem eher gemäßigten Lager. Es wurden ein paar Namen genannt und die haben sich dann aber wohl auch nicht getraut anzutreten gegen Kra. Und dann hat nur ein gab es nur einen Gegenkandidat aus Berlin-Spandau, den im Grunde keiner so richtig kannte, der so eher pro forma nochmal gesagt hat, naja, aber wir müssen irgendwie schon ein bisschen mehr über Westbindung und sowas nachdenken. Also er kam eher aus dieser Bundeswehr-Clique, die es ja auch innerhalb der AfD gibt. Aber er hat dann mit zwei Dritteln doch relativ stark das Ergebnis geholt. Es gab damals schon auch diejenigen, die ihn vielleicht gewählt haben, gab es große Bedenken, weil vieles von dem, was jetzt ja dann auch rauskam und dann auch nochmal herausgestellt wurde, war vorher schon in aller Munde. Also der Mitarbeiter, dem jetzt vorgeworfen wird, dass er ein chinesischer Spion ist, da gab es schon Berichte darüber und das lag sozusagen schon auf dem Tisch. Und trotzdem hat man ihn dann gewählt, wohl auch, weil man dachte, naja, man kommt jetzt wohl dann doch nicht an ihm vorbei und ja, er ist ja schon einer, den man auch in so eine Talkshow stellen kann oder den man irgendwie auf den Marktplatz stellen kann, der wirklich spontan in der Lage ist, eine Rede dazu halten und auch eine gute Rede dazu halten. Da hat man ihn dann gewählt, aber ich mag das Wort nicht, aber ich glaube, dass die ein oder anderen Bauchschmerzen gab es dann doch wohl auch schon da und naja, hat sich ja jetzt dann doch gezeigt, dass das nicht gänzlich unberechtigt war. Und das hat sicherlich, weil du ja nach den Gründen gefragt hast, warum die AfD jetzt im Vergleich zu den Umfragen von einem halben Jahr schlechter abgeschnitten hat. Also neben den Demos, mittelbar, haben wir ja gerade schon argumentiert, haben die diversen, es waren ja mehrere Affären um Kra, ein bisschen auch um Peter Büstron, den Zweitplatzierten auf der Europaliste, haben sicherlich auch nicht gerade der AfD in die Karten gespielt. Also Spionagevorwürfe, Vaterlandsverrat, was ja auch teilweise von Linken und Linksliberalen dann ins Feld geführt wurde. Der Vaterlandsverrat gegen Russland und China ist, glaube ich, auch innerhalb des rechten Wählerspektrums jetzt nicht gerade ein Punkt, mit dem er jetzt sich super beliebt macht. Also vor allem China. Ich glaube, Russland ist ja dann da noch hat nicht ganz so viel ein Problem, aber ich meine China, das kommunistische Perspektive, ist das ja natürlich der Gegner eigentlich.
Aber das berührt dann auch tiefere Spaltungslinien oder umkämpfte Fragen innerhalb sowohl der deutschen als auch der europäischen Rechten. Also du hattest das Wort Westbindung ins Spiel gebracht. Wie sieht jetzt nach Kras möglichem Abgang, wissen wir noch nicht, da würde deine Einschätzung mich noch interessieren, aber wie sieht jetzt dann die Konfliktlage innerhalb der AfD nach diesem Halbfiasko, sagen wir so?
Ja, also in der Tat ist das nicht nur so eine Machtkonstellation und die einen wollen und die anderen wollen aber den Kandidaten nicht, weil sie einen anderen im Blick haben. Es geht schon auch bei diesen Skandalen, die es jetzt gab und die Affären um Kra, geht es um ein tiefer liegendes, grundsätzlicheres Problem, dass das rechts, in Anführungszeichen pluralistische Lager dann in Deutschland, aber auch in Europa hat. Weil es geht auch bei der Einschätzung, dass man die spannendste Rechtspartei und so in Europa ist, die Rechtsaußenpartei im Vergleich zu den anderen Parteien, die in die Mitte ziehen, geht es nicht so sehr jetzt um, es geht eigentlich kaum um so sozialpolitische Fragen beispielsweise. Bei Einwanderung, gut, da gibt es auch ein bisschen Streit darüber, die Deutschen werfen den Meloni zum Beispiel vor, dass sie nicht restriktiv genug gegen Flüchtlinge und so weiter vorgibt, da gibt es sicherlich auch hier und da Friktionen, aber ein Großkonflikt, auch historisch gesehen ein Großkonflikt, der nach 2022, nach dem Krieg in der Ukraine noch mal stärker wurde, ist in der Tat der nach der geopolitischen Ausrichtung. Und da gibt es im Groben zwei Lager. Es gibt das Lager, das sich eher jetzt auch im Zuge des Krieges eher Richtung NATO orientiert, eher Richtung Westbindung orientiert, sogenannte Transatlantiker. Die gab es vorher schon, aber die sind natürlich dann mit dem Angriffskrieg Russlands und so weiter, sind die natürlich dann nochmal stärker, also war das Thema einfach nochmal viel, viel stärker auf der Tagesordnung. Und es gibt auch eine gewisse Veränderung. Ich meine, gut, Meloni war von Anfang an relativ stark da positioniert und pro NATO, EU und so weiter. Aber selbst Le Pens Rassemblement National, die jetzt eigentlich historisch eher da sehr, sehr skeptisch und ablehnend gegenüberstehen, was eine zu starke Westbindung angeht, scheint sich da vielleicht nicht aus tiefster innerer Überzeugung, aber aus pragmatischen Gründen mit abzufinden. wollten. Also jetzt nicht mehr raus aus der EU und naja, NATO, mein Gott, okay, dann muss man halt, also dass jetzt Le Pen und Meloni so eng miteinander sind, da muss schon auch Marine Le Pen ein paar Zugeständnisse machen, gerade was diese Westbindungsfrage angeht. Aber das wird bei ihr ganz sicherlich strategische Gründe haben, weil sie schon angesprochen natürlich 2027 Präsidentin werden will und sie weiß, Präsidentschaftswahlen, es gibt einen zweiten Wahlgang, wenn es gut für sie läuft, sie braucht mehr als 50%. Also da kommt man jetzt nicht einfach nur so rein, wenn man sozusagen gar keine Zugeständnisse macht. Und das, da ist sie sicherlich pragmatisch genug. So, und Krah allerdings, ähnlich auch wie Höcke, aber auch andere Kräfte innerhalb der AfD, die nicht immer, aber doch häufig diesem eher völkisch-nationalistischen Lager zuzurechnen sind, die orientieren sich stark gegen Westbindung, gegen die USA, sprechen davon, man muss enger mit Russland, teilweise eben auch mit China zusammenarbeiten, wollen ein starkes Europa, was ja eigentlich vom Prinzip her ähnlich ist wie Marine Le Pen, aber eben Marine Le Pen aus diesen pragmatischen Gründen dann sich dann eher nochmal da Richtung Mitte bewegt. Und da diesen Pragmatismus hat im Grunde die AfD in dieser Weise nicht, vielleicht noch nicht. Das ist sozusagen eine zentrale Konfliktlinie, das Geopolitische, und die verschränkt sich und verschränkt sich fast so, dass man sie nicht mehr auseinanderhalten kann mit einer zweiten Konfliktlinie. Und das ist eben Realpolitik versus Fundamentalopposition. Das ist ein Konflikt, den es in der AfD seit Anfang an gibt. Habe ja vorhin das schon mit Krah angedeutet. Das war damals schon eine Konfliktlinie, wo er sich dann stark in Richtung des eher völkischen Lagers orientiert hat. Und
das völkische Lager, gehe ich davon aus, ist eher für die Fundamentalopposition.
Ja, ja, genau. Das ist so Fundamentalopposition. Eher, also Höcke schreibt das da in seinem Interviewbuch, in Deutschland macht man keine halben Sachen. Also gibt auch andere Textstellen und auch andere Aussagen, wo schon ersichtlich ist, es geht jetzt nicht darum, dass man, sagen Sie auch ganz offen, Juniorpartner von der CDU oder sowas werden möchte, irgendwie Teil des bürgerlichen Lagers und dann da halt irgendwie so ein bisschen pragmatisch mitregieren, sondern naja, also vielleicht, wenn die CDU mal komplett geläutert ist, eine 10% Splitterpartei geworden ist und ihren Merkel-Ballast oder so abgeworfen hat, dann könnte man mal überlegen, ob man mit denen zusammengeht, aber unter anderen Voraussetzungen nicht. Also schon eher so weitgehend absoluter Anspruch an Regierung. Und da gibt es eben in Europa, nicht nur bei den jetzt schon häufig genannten Le Pen und Meloni, sondern auch bei vielen anderen Rechtsparteien, auch Schwedendemokraten will das sowieso, gibt es eine, auch Finnland, gibt es eine doch eher einen pragmatischeren Zugang, so ein leichtes Bewegen eben in diese Mitte und also in Richtung dieses realpolitischen Pols. Und das auch wegen der geopolitischen Konstellation seit 2022 ist jetzt mittlerweile sind diese beiden Konflikte, die es immer gibt im rechten Lager, zu jetzt einem Großkonflikt im Grunde haben sich herausgeschält. Und davon ist unmittelbar die AfD betroffen.
Und was wird das bedeuten jetzt? Ich meine, AfD wurde ja kurz vor der Wahl aus der ID-Fraktion ausgeschlossen. Krah hatte immer wieder Spannungen sozusagen mit der ID-Fraktion oder mit der Führung der Fraktion, auch wegen seiner Unterstützung für sein Name fällt mir nicht ein, aber der Konkurrent, genau, Konkurrent von Le Pen. Jetzt hat die AfD, wenn ich das richtig geschnallt habe, nochmal versucht, Mitgliedschaft bei der ID beantragen und ist damit gescheitert. Also wie sieht's für die AfD aus auf europäischer Ebene aus?
Ja, das ändert sich momentan so stündlich eigentlich. Also wir haben die Wahlen am Sonntag, dann ging es direkt Montag los. Erste Sitzung der neuen AfD-Delegation, die ins Europaparlament fährt. Dann wurde direkt Maximilian Krah ausgeschlossen.
Also aus der Fraktion ausgeschlossen.
Aus der AfD-Delegation. Aus der AfD-Delegation, die dann Teil der Fraktion werden will. Im Vorhinein war, um das vielleicht nochmal klar zu machen, also schon vor der Wahl wurde auf Betreiben Marine Le Pens und des Rassemblement National, aber auch Lega und so fand das auch gut, wurde die AfD aus der ID-Fraktion ausgeschlossen, nachdem Maximilian Krah in einem Interview für eine italienische Tageszeitung davon gesprochen hat, dass jetzt nicht jeder, der in der Waffen-SS war, irgendwie Verbrecher war. Das war sozusagen der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich würde sagen, dass Marine Le Pen, also klar, deutscher Nationalsozialismus, das ist schon irgendwie auch europaweit immer noch ein historisches Thema, mit dem man sich, also wo es unterschiedliche Positionen zu gibt. Aber ich gehe schon sehr stark davon aus, dass das eher so eine Möglichkeit war, um jetzt auch kurz vor der Wahl auch ein symbolisches Zeichen zu setzen für Marine Le Pen im Sinne ihrer Strategie der Entdämonisierung, die sie ja verfolgt, um eben Präsidentin zu werden. Und es gab eben schon, du hast es angedeutet vorher, diese diversen Konflikte, vor allem mit jemandem wie Kra. Kra hat also Le Pen, also Seymour, Eric Seymour, Le Pen Kontrahenten unterstützt bei der letzten Präsidentschaftswahl, hat einen Mitarbeiter eingestellt von den Identitären, von den französischen Identitären, der vorher entlassen wurde vom Rassemblement National, weil er so ein antisemitisches Kostüm irgendwie so angezogen hat. Den hat dann Kra dann direkt danach eingestellt. Also Kra wurde auch schon wegen der Unterstützung Seymours und auch wegen so einer Art, also Korruption war es nicht ganz, aber wegen so einer formalen Angelegenheit, zweimal aus der ID-Fraktion suspendiert vorübergehend. Mhm. Also es gab schon vorher sehr viele Konflikte. So, und jetzt hat man dann die Hoffnung gehabt von Seiten der AfD, zumindest wird es so behauptet, von der EU-Delegation, wenn wir jetzt Kra ausschließen aus unserer AfD-Delegation, dann haben wir vielleicht Chancen, doch noch in die ID reinzukommen. Das ist so die offizielle Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit sich da wirklich realistische Hoffnungen gemacht wurden, weil das AfD wieder in die ID-Fraktion aufgenommen wird, nur wenn sie dann da Kra abschieben. Büstron zum Beispiel stand ja auch in der Kritik, auch von Marine Le Pen. Und das schien ja doch eine relativ endgültige Entscheidung gewesen zu sein von Marine Le Pen und Rassemblement National. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ernst wirklich die AfD-Delegation das so gesehen hat. Oder ob nicht auch, und davon gehe ich schon aus, dass das eine gewisse und vielleicht sogar die stärkste Rolle spielt, ob nicht auch die Gunst der Stunde genutzt wurde, um Kra loszuwerden, der auch in der Delegation unbeliebt war. Es war sehr knapp, dieses Ergebnis. Also 8 haben sich für den Ausschluss ausgesprochen. Ich glaube, 3 enthalten, 4 dagegen. Also sozusagen 8-7. Wäre der 16. noch mit reingekommen auf der Liste, das war, gilt eher als ein Kra-Vertrauter, dann wäre es wieder pari-pari gewesen. Also es war wirklich ein relativ knappes Ergebnis, dass dann da Kra rausgeflogen ist. Und es wird zumindest, und das ist jetzt auch Gegenstand der innerrechten Auseinandersetzungen seit Montag, René Aus, der auf Platz 3 steht der Europaliste, der jetzt auch Delegationsleiter geworden ist, wird schon stark unterstellt und kritisiert, auch innerhalb des völkisch-nationalistischen Lagers, dem er eigentlich auch mit angehört, wird ihm stark Verrat vorgeworfen und auch vorgeworfen, dass er jetzt im Grunde aus machtstrategischen, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus machtstrategischen Gründen dann da Kra mit rausgeworfen hat oder sich zumindest vor den Karren spannen lassen hat von anderen Kräften innerhalb der EU-Delegation, die ihn dann so vorgeschoben haben. Also es gibt auch einen sehr, sehr schmutzigen, innervölkisch-nationalistischen Konflikt gerade, weil eben der René Aust da als Höcke-Vertrauter gilt, eng mit Höcke ist und Höcke wiederum ist mittelbar über Götz Kubitschek und Schnellroda eigentlich auch mit Kra irgendwie verbunden und also da sozusagen bricht gerade das Rechtsaußenlager innerhalb der AfD, bricht vielleicht nicht auseinander, aber es gibt doch erheblichen Streit, den es so innerhalb des Lagers eigentlich seit der Gründung noch nicht gab.
Na, ah, das ist ja spannend. Vielleicht können wir da direkt dann auch blicken auf die kommenden Landtagswahlen, weil das Ergebnis der AfD war zwar vergleichsweise enttäuschend, aber in den ostdeutschen Bundesländern jedenfalls nicht. Wahlkreise, wo die AfD bis zu 50% geholt hat, stärkste Kraft in eigentlich allen ostdeutschen Bundesländern außer Berlin. Und Berlin ist sowieso nochmal eine besondere Geschichte. Und auch der Teil, der Teil des Landes, wo die Rechten in der AfD am stärksten sind. Also was könnte das bedeuten für die Landtagswahlen im September?
Ja, also die AfD war bei all diesen in den 3 Bundesländern, in denen jetzt auch gewählt wird, also teilweise mit Abstand stärkste Partei. Und man merkt schon auch, also dieser relative Verlust von Zustimmung im Vergleich zu zum Dezember, den gibt es sicherlich auch in Ostdeutschland. Da spielt Bündnis Sahra Wagenknecht sicher auch eine Rolle, gerade im ostdeutschen Bereich. Aber trotzdem sind sie eigentlich in der Nähe der Region gelandet, in der sie auch in den Umfragen schon von einem halben Jahr waren oder auch in den auch die Landtagswahlumfragen, die es ja auch immer wieder gibt, da verlieren sie leicht, aber nicht so stark wie im Westen. Das heißt also, dieses Potenzial, was sie hinzugewonnen haben die letzten 2 Jahre, dieses flexibel rechte Potenzial, was nicht die Kernwählerschaft ist, das kam auch, und ich würde sagen sogar stärker im Westen als im Osten, wo sie vorher schon eigentlich bei diesen 20-25% und sowas waren. Das heißt, da haben sie auch ihre Stammwählerschaft nochmal relativ gesehen zumindest stärker verankert. Und man kann sollte, muss davon ausgehen, dass sie im ungefähr diesem Bereich auch bei den Landtagswahlen landen könnten, den sie da jetzt haben. Und wenn wir da teilweise mal die die Länder durchgehen, dann wird es doch zum Beispiel in Thüringen oder so recht kompliziert, in irgendeiner Weise dort eine Mehrheit zu finden, wenn man, so wie die CDU sagt, weder die AfD mit ins Boot holen will und aber auch nicht BSW. Also da weiß ich nicht genau, wie man dann da irgendwie auch nur eine Minderheitenregierung oder sowas zusammenstellen möchte, weil irgendjemand muss einen ja dann doch zum Ministerpräsidenten wählen. Also da ist schon zu erwarten, dass die AfD da jetzt, egal was jetzt auch da innerrechts passiert und ob diese Konflikte, die jetzt also innerhalb des völkisch-nationalistischen Lagers weniger ideologisch als eben taktisch, strategisch, machtpolitisch geprägt sind, egal ob das noch weiter eskaliert, die werden da ein starkes Ergebnis einfahren. Das lässt sich, glaube ich, da muss man, glaube ich, nicht groß Hellseher oder sowas zu sein, muss man da nicht sein, um das festzustellen. Das wird so kommen.
Und ich befürchte, also wenn man die AfD aus den Landesregierungen hält, was man ja auch tun sollte und, denke ich, begrüßen sollte, führt das gegebenenfalls dann zu einer Konstellation, wo du alle Parteien in der Regierung gegen die AfD hast, was eigentlich ihnen nochmal, also quasi ein politisches Geschenk wäre. Also es gibt gerade keine gute Optionen für demokratische Kräfte sozusagen, so sehr ich auch diesen Begriff in Frage stellen würde. Aber lasst uns, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich finde, es gibt noch eine wichtige Frage, die wir bisher nicht wirklich angesprochen haben. Nämlich, was tun, um das etwas zugespitzt zu sagen. Du hast gerade das BSW erwähnt, du hattest auch am Anfang der Folge gesagt, dass die Europaergebnisse für die Linke gar nicht so enttäuschend waren wie befürchtet. Stimmt alles, allerdings in Deutschland wiederum war das Ergebnis für die Linkspartei absolut katastrophal, eine Halbierung des Ergebnisses, aber ich glaube, ich vor allem, was wichtig ist in dem Kontext, dass es nicht gut laufen würde für die Partei, war ja abzusehen, aber die Ergebnisse in Ostdeutschland, wo die Partei, ich glaube, in Sachsen, wenn ich mich richtig erinnere, war die Partei bei 3%, also du hast einen Sinken in die Bedeutungslosigkeit bei diesem gleichzeitigen Anstieg von der AfD. Jetzt haben wir die Erfahrung gehabt für den großen Demos im Frühling. Du hattest vorhin schon erklärt, warum du glaubst, dass sie ein bisschen geholfen haben, die Partei etwas kleiner zu halten. Aber vor allem, nicht nur, aber vor allem mit Blick auf Ostdeutschland, wo du ja auch herkommst, steuern wir auf eine Situation zu, wo rechtsextreme Parteien über 40% die Stimmen bekommen können und eine langjährige linke Volkspartei bedauerlicherweise, aber zu befürchten, in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Was siehst du da für Handlungsmöglichkeiten für progressiven Kräfte oder alle, die keinen Bock haben, dass eine rechtsextreme Partei die Politik dort dominiert?
Ja, es ist wirklich eine sehr komplizierte Konstellation in Deutschland. Genau, europaweit gesehen sieht es nicht ganz so düster aus. Da gibt es ja diese schönen Beispiele, die jetzt auch deutsche Linke gerne hinterherrennen. Also ich habe gerade relativ viele Veranstaltungen gemacht zu AfD und Neue Rechte und rechtes Projekt und häufig vor einem eher linkeren Publikum. Und somit die erste oder zweite Frage war, was halte ich eigentlich von der KPÖ? Also KPÖ ist jetzt irgendwie so ein, also ich finde das ja auch, behandelt ja auch bei Jacobin. Ich finde das ja schon auch eine interessante Entwicklung, die KPÖ dort nimmt. Aber ich finde schon interessant, wie
und mit 3% haben sie ein besseres Ergebnis als die Deutsche Linke eingefahren. Ja,
aber trotzdem sind sie ja, also ich weiß noch, wie vor 5 oder vor 10 Jahren SozialistInnen aus Österreich gesagt haben, ach, ihr in Deutschland habt da so eine linkssozialistische Partei, das wollen wir auch. Es gab ja auch diverse Versuche. Und jetzt auf einmal sozusagen hat sich das so verdreht, dass man die KPÖ sozusagen als das Modell so als Heilsbringer sieht. Wie gesagt, ich finde das unterm Strich ja auch gut. Aber genau, also Linkspartei, du meintest, sie drohen in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Ich denke, die aktuellen Wahlen sind schon leider ein Ausdruck einer Bedeutungslosigkeit. Das heißt aber nicht, dass das sich nicht nochmal ändern könnte. Aber ich glaube nicht, dass sich das kurzfristig ändern wird. Weil wenn man jetzt auch mal diese innerlinken Diskussionen der letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre betrachtet, dann muss man ja sagen, dass eigentlich alle Strategien gerade am Scheitern sind. Also es gab jetzt die eine Strategie, das eher linkere Grünmilieu anzusprechen, die bei der letzten Bundestagswahl noch die Grünen gewählt haben, jetzt dann enttäuscht sind. Da gibt es einen Haufen von Leute bei diesen Veranstaltungen, kommen Anfang 20-Jährige zuhauf, die sagen, sie waren irgendwie vor 2, 3, 4 Jahren noch bei der Grünen Jugend und sind jetzt komplett enttäuscht und wollen eigentlich was komplett anderes machen. Also es gibt eine große Enttäuschung, aber diese Enttäuschung drückt sich nicht dahingehend aus, dass da bei den Wahlen tatsächlich dann es eine Wählerwanderung zu den Linken gibt von diesen eher linkeren Grünen. Also ich glaube, was so die Strategieabteilung von Linkspartei, Rosa-Luxemburg-Stiftung und sonst wen wirklich Sorgen machen muss, ist das Ergebnis von Volt. Also Volt, die ja fast genauso stark sind, ich glaube 0,1 Prozentpunkt weniger haben als ja. Die Linke. Also offensichtlich gibt es eine Wanderung von enttäuschten Grünen, die aber nicht nach links geht, sondern dann sozusagen nach, was ist das, rechts oder mittelrechts oder so.
Weiter in die Mitte.
Genau, weiter
in irgendwo die Mitte. Irgendwo anders in der Mitte.
Irgendwo ja. Anders hin, genau. Und also diese Strategie scheint gerade nicht aufzugehen. Im Gegenteil gibt es die andere Strategie, sozusagen eher wieder sich an der Basis zu orientieren, klassenpolitischer Ostdeutscher zu sein, eine Strategie, die ich richtig finde, die aber offensichtlich gerade auch nicht funktioniert hat, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass da mit Bündnis Sahra Wagenknecht ein Akteur sehr schnell sich etabliert hat, der genau dieses Milieu eben auch ansprechen kann. Das macht also die Konstellation für die Linke äußerst kompliziert. Ich glaube, dass dieser Grünen-Kurs, Mitte-Grün, großstädtisch-akademische Kurs, dass das, das zeigt das jetzt, das hat keine Substanz und das wird auch sicher vermutlich nicht dazu führen, dass da eine neue Kernwählerschaft entsteht, die wirklich die Partei auf Dauer über 5% bringen kann. Dieses andere Milieu hingegen, ich glaube schon, dass man da mittellangfristig drauf setzen sollte, also in stärker diejenigen, die eher in der unteren Hälfte der Gesellschaft sich befinden, also eher eine klassenpolitische Ansprache, auch eine ostdeutsche, ohne eine reine ostdeutschen Partei wieder werden zu wollen. Aber das ist genau halt ein Milieu, und das sehen wir ja auch bei den Wahlanalysen, genau das konnte Bündnis Sahra Wagenknecht ansprechen, die ja vor allem stark im Osten waren, da er 10-15% in den Ländern geholt hat und genau in den Regionen stark waren, die von Demografieproblematik geprägt sind, also Überalterung, in der es aber auch hohe Arbeitslosigkeit gibt, strukturschwach, Perspektivlosigkeit und so weiter. Das heißt nicht, dass die Personen, die das unmittelbar betrifft, automatisch das Bündnis Sahra Wagenknecht wählen, aber sie können offenbar genau in so einem Milieu punkten, in dem früher die PDS punkten konnte, auch wenn das nicht vielleicht 1:1 die gleichen Personen sind. Und das ist eigentlich etwas, worauf auch Teile in der Linkspartei abzielen, also Ines Schwertner, ja, Platz 5 im Europawahl, hat er genau das, finde ich, auch in einem sehr guten Wahlkampf gemacht, an die Basis gegangen, klassenpolitisch, ostdeutsch orientiert. Aber diesem Ansatz, der, wie gesagt, der richtige ist, der hat eben gerade dieses sehr, sehr starke Konkurrenzproblem. Also Linkspartei, ich glaube, da braucht es, es wird ja auch zumindest jetzt seit der Abspaltung von Wagenknecht, habe ich den Eindruck, doch offener diskutiert. Es gibt offenere Diskussionen auch innerhalb des Linksparteispektrums. Im Neuen Deutschland beispielsweise gibt es wirklich Texte, Micha Brie wählt sich da zu Wort, dann die Gegenseite, die dann eher für einen strategisch linksliberaleren Kurs steht auch. Also da gibt es mehr Auseinandersetzungen. Ich glaube aber, es müsste jetzt wirklich eine sehr, sehr, also kompromisslose, also im sozialistisch-solidarischen Sinne kompromisslose Auseinandersetzung innerhalb der Linken gehen, weil diese Strategien, die scheinen gerade alle aus unterschiedlichen Gründen zu scheitern. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich auch mit Blick auf den Parteitag, der im Oktober stattfindet, muss man, glaube ich, auch wirklich Konsequenzen ziehen. Gleichzeitig das Bündnis Sahra Wagenknecht eben, die in der Tat, das ist aus meiner Sicht kein linkspopulistisches Bündnis, es ist aber auch kein rechtspopulistisches Bündnis, es ist so ein diffus populistisches, ein bisschen zu vergleichen mit der Fünf-Sterne-Bewegung, in manchen Fragen links, arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch, links, sozialdemokratisch, in Migrationspolitik in gewisser Weise in der rechtssozialdemokratischen Tradition, aber natürlich auch in, also bedient dort auch rechte Position oder versucht auch anzuknüpfen. Wirtschaftspolitisch ist es irgendwie auch nie so richtig klar. Also ich bin ja auch für Industriepolitik, aber manchmal geht es dann doch um was Ordoliberales oder es ist dann noch Keynesianismus. Also das, es ist sozusagen schwer zu fassen. Und trotzdem scheint das ja doch einigermaßen zu funktionieren. Weil man muss ja schon, das ist ja also innerhalb von 5 Monaten ohne Mitglieder quasi, also wir haben ja aufgrund dieser Mitgliederpolitik sehr weniger, so ein Ergebnis zu holen, das ist noch keiner Partei in Deutschland gelungen, in so kurzer Zeit bundesweit so ein starkes Ergebnis zu holen, das ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Und auch alle diejenigen, die innerhalb von Linkspartei und so immer gesagt haben, ja, es muss jemand die Plakate aufhängen, das kann doch gar nicht klappen und so weiter. Ich war da auch sehr skeptisch, aber muss da, egal wie man dazu steht, zu dem Projekt, wirklich neidlos anerkennen, dass das ein sehr, sehr starkes Ergebnis jetzt war. Und dass das sehr viel Rückenwind nicht nur für die ostdeutschen Landtagswahlen jetzt gibt, sondern auch mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und ich denke schon, das zeigen auch, wenn man jetzt wirklich ein bisschen tiefer einsteigt in die, nicht in die Nachwahlbefragung, sondern auch in so verschiedene Studien der letzten Wochen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil wir es ja von den Gründen hatten für das relative Schwächerwerden der AfD im Vergleich zu vor einem halben Jahr, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht ich würde sagen, sogar wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass die AfD eben jetzt nicht mehr bei 20, 22, 23% steht, sondern bei 15,9, weil sie genau dieses Milieu, das ab Sommer 2022 hinzugekommen ist bei der AfD als Unterstützer, genau aus dieses Milieu ansprechen konnte. Sicher nicht die rechtsradikale Basis der 10%, da kaum wahrscheinlich. Aber dass darüber hinaus diese 10, 12, 13 Prozentpunkte, die hinzugekommen sind, da gehe ich davon aus, dass der Anteil relativ hoch ist, die dann zur BSW rübergegangen sind.
Also kann vielleicht bei den Landtagswahlen, aber auch darüber hinaus, zumindest diese mittlere Gruppe von AfD-Wählern tendenziell ein Stück weit zurückziehen oder zumindest ein bisschen die Flut zurückhalten.
Ja, und auch Nichtwähler oder so, ne, die vielleicht vor 2, 3, 4 Wahlen noch Linke, früher vielleicht PDS oder so gewählt haben und dann denen die AfD aber vielleicht doch irgendwie auch zu rechts ist, also nachvollziehbarerweise, und die jetzt aber gerade auch in Ostdeutschland doch wieder ein Angebot sehen. Ich finde auch, dass die Wahlbeteiligung war in Ostdeutschland erstaunlich hoch. Also früher auch bei Europawahlen war die Wahlbeteiligung in Ostdeutschland ja immer deutlich niedriger. Und jetzt sind die ostdeutschen Bundesländer, was die Wahlbeteiligung angeht, total im Bundesschnitt. Und das ist, ich denke, hat das auch was mit der AfD zu tun, aber ich denke auch mit Bündnis Sahra Wagenknecht, also dass da jetzt doch Menschen ein Angebot sehen, was sie vorher so nicht gesehen haben oder eine längere Zeit nicht mehr gesehen haben, nachdem die PDS-Linkspartei sich aus ihrer Sicht in eine negative Richtung entwickelt hat.
Alles klar, vielen Dank, Sebastian. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, nochmal mit Blick auf die Monate, die auf uns zukommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast, und wer sich noch weiter in die Materie vertiefen möchte, kann Sebastians Bücher und Texte lesen, zum Beispiel der Artikel, den er heute früh bei uns auf Jacobin veröffentlicht hat, wie immer www.jacobin.de. Vielen Dank noch, Sebastian, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Danke, dass du mich gefragt hast. Macht immer wieder Freude, mit euch zu sprechen über dieses nicht ganz so schöne Thema.
Alright, das war's für heute bei Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an Sebastian für das spannende Gespräch und danke auch an euch für das Zuhören. Mein Name nochmal ist Lauren Balhorn. Ich bin der Chefredakteur von Jacobin und jede Woche sitze ich hier und diskutiere aktuelle politische Themen mit einem Autoren aus unserer Jacobin-Autorenfamilie. Wenn du willst, dass wir noch weitermachen mit diesem Podcast, dann bitte hilf uns, ihn zu verbreiten, indem du uns viele Sterne in der Bewertung gibst, unseren Podcast abonnierst und auch unseren YouTube-Kanal. Wenn du noch weitergehen möchtest mit deiner Unterstützung, kannst du das am besten tun mit einem Print-Abo. Denn es sind die Abos, die die finanzielle Sicherheit garantieren und die Grundlage bilden, auf der wir alle anderen Inhalte produzieren. Das kannst du tun unter www.jacobin.de/abo. Wenn du schon ein Abo hast, uns aber noch mehr unterstützen willst, dann kannst du das mit einer kleinen oder auch einer großen monatlichen Spende tun. Dies kann man auch auf unserer Homepage einrichten auf www.jacobin.de/spenden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.